Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Herzlich willkommen beim Center of Excellence for Meditation von Yoga Vidya. Heute spreche ich mit Maheshwara. Und wenn du vielleicht kurz 3-4 Sätze sagst zu deiner Person, sodass die Zuschauer wissen, wen ich heute interviewe.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Maheshwara. Ich war jetzt gerade ganz erschrocken, weil kurz mein Geist gesagt hat, das Interview ist in Englisch. Das wäre vollkommen unvorbereitet gewesen.
Nein. Weil
der ganze Name dieses Zentrums dort in Englisch kam. Ja, mein Name ist Maheshwara. Und was soll ich sagen? Ich war lange bei Yoga Vidya, seit 2005. Habe ein Zentrum in Frankfurt geleitet, Zentrum in den Ashram im Westerwald geleitet, ein paar Jahre. Und bin jetzt seit fast acht Jahren in Speyer am Rhein und freue mich, dass
auch bei Yoga Vidya oder das ist, da lebst du?
Ich lebe natürlich immer an dem Ort, wo ich bin.
Ja.
Und das ist ein Stadtzentrum hier, ein Kooperationszentrum, okay. Yoga Vidya Speyer, wo ich angestellt bin, genau.
Und dann, da es ja um Meditation geht, kommt gleich meine erste Frage. Wie war dein Weg zur Meditation? Wie bist du zur Meditation gekommen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen skurril.
Interessant.
Ich weiß gar nicht, ob man das so...
Du darfst.
Ja, ich darf, ne?
Ja.
Und zwar, ich habe in den 90er Jahren relativ intensiv Sport gemacht. Und als ich dann mein Arbeitsleben begonnen habe, war irgendwie die Zeit nicht mehr da. Und ich suchte was Extremes. Etwas, was ich machen kann, was irgendwo diese Intensität, die ich vorher hatte, ich hatte Triathlon gemacht, sehr, sehr intensiv, mir diese Intensität wiedergeben kann. Und ich habe mich für Berge interessiert. Also nicht die Bands, sondern Berge, hohe Berge. Und habe angefangen zu lesen und hatte auch die Bücher von Reinhard Messner gelesen, der sehr fasziniert war von der ganzen Everest-Region und von der Kultur dort. Und da bin ich irgendwo mit der tibetischen Kultur in Berührung gekommen. Mhm, also einfach vom Lesen her. Und dass sie dort eine bestimmte, ne, dann das war so der Zugang zum Buddhismus und der Praxis des Buddhismus. Und als ich dann... wahrscheinlich war irgendwann der Zeitpunkt reif, dass ich das ausprobieren wollte. Und was, glaube ich, so besonders für mich war, ist, dass ich gleichzeitig, ich kam über einen anderen Weg zum Yoga oder kam das Wort Yoga in meinen Geist, dass ich gleichzeitig einen Yogakurs, einen Hatha-Yogakurs und einen Meditationskurs begonnen habe. Das eine war...
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, der Meditationskurs war buddhistischer Meditationskurs?
Genau. Das war beides in Bonn damals. Ich hatte da ein Projekt in Bonn. Das eine war bei einer Yogalehrerin, der Yogakurs. Und in diesem Buddhismus des Westens heißt der Verein, glaube ich, die haben dort so ein Stadthaus in Bonn-Bad Godesberg. Dort habe ich einen Meditationskurs begonnen. Und also deswegen buddhistisch. Das ist eine Theravada-Tradition, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung hatte. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich Meditation der Kern meiner eigenen Praxis. Ab dem Zeitpunkt begann meine spirituelle Praxis. Und dadurch, dass ich gleich am Anfang Meditationskurs hatte, war Meditation von Anfang an der Kern, der Mittelpunkt meiner eigenen Praxis. So hat das begonnen. Ich bin nie auf hohe Berge gegangen, aber seitdem meditiere ich.
Und es war dir, du hattest quasi von Anfang an mehr eine Neigung zur Meditation, mehr als zu Asanas, zu Hatha-Yoga, oder das hat dich mehr angezogen?
Ja, es war irgendwie beides gleich von Anfang an da, aber ich weiß nicht, warum das so war. Wir sagen ja auch oft, wenn wir unterrichten, dass Meditation so im, Sukadev tut ja oft so ein Kreisdiagramm anzeichnen, wo Meditation in der Mitte ist und alles andere außenrum, so als Schalen oder Unterstützung. Ich kannte das Diagramm nicht, aber irgendwo war für mich Meditation im Zentrum und ich hatte immer von meinem Zeitmanagement, hatte ich so diese Reihenfolge, ich meditiere auf jeden Fall, wenn ich mehr Zeit habe, mache ich Pranayama, wenn ich noch mehr Zeit habe, mache ich Asanas. Das war immer so meine Prioritäten, meine Prioritätenverteilung. Und da habe ich dann einfach versucht, meine zur Verfügung stehende Zeit auf die Weise zu nutzen.
Klingt so, als hättest du ein paar alte Asanas für Meditation gehabt, weil eigentlich ist ja Asanas, Pranayama alles quasi die Vorbereitung.
Genau, deswegen ist es vielleicht so das Untypische, weil normalerweise, zumindest für Yoga, fangen die Leute an mit Asanas und entwickeln sich hin zur Meditation. Hier war es irgendwo gleichzeitig. Und Meditation war auch immer das, was geblieben ist in dem Sinne. Irgendwann ist die Asana-Praxis weniger intensiv geworden, wie glaube ich auch bei vielen Menschen auf dem Weg. Aber die Meditation war immer im Kern und die war auch für lange Zeit sehr, sehr, sehr intensiv. Ich bin zu Yoga Vidya gekommen, damals ins Mainzer Zentrum. Und im Mainzer Zentrum wurde morgens 6 Uhr eine Stunde lang meditiert. Das habe ich dann mitgenommen nach Frankfurt. Allerdings die Zeit hat sich verändert. Wir haben erst 7 angefangen, wir haben trotzdem eine Stunde lang meditiert. Und auch in den Westerwald war dann für meine eigene Meditation, ich habe dann oft vor dem Satsang meditiert, war diese Stunde oft wirklich das, was ich wollte, das, was ich gemacht habe. Und erst nachdem unser Kind gekommen ist, hat sich diese Intensität dann notgedrungen relativiert.
Extrem.
Extrem.
Und ich weiß ja nicht, wie alt euer Kind jetzt ist, aber ich hoffe mal, dass du wieder meditieren kannst. Wie sieht denn heute deine Meditationspraxis aus?
Das hängt oft wirklich stark davon ab. Also einmal mein Verständnis von Meditation hat sich verändert, da können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen.
Gerne.
Aber auch die Art und Weise der Praxis hat sich verändert. Also die Kleine ist jetzt, wird bald 8 und es hängt sehr davon ab, ob sie bei mir ist oder nicht. Ne? Und wenn sie bei mir ist, habe ich nicht morgens die Zeit für eine formale Praxis. Aber was ich verstanden habe, ist, dass Meditation nicht sitzen heißt. Dass Meditation damit was zu tun hat, in dem Moment präsent zu sein, da zu sein. Und das kann ich auf viele Weisen machen. Ich meditiere manchmal oft abends, wenn ich mit ihr im Bett liege und sie beim Einschlafen ist, weil ich durch eine langjährige Praxis auch von Yoga Nidra nicht einschlafen kann, wenn ich auf dem Rücken liege. Es hindert mich manchmal dran, wenn meine Zeit lang im Krankenhaus, da war das die einzige Schlafposition und die hat mir es schwer gemacht einzuschlafen, weil irgendwo der Geist trainiert ist, auf dem Rücken nicht einzuschlafen oder schwer einzuschlafen, sagen wir mal so. Und ich liege dann oft einfach auf dem Rücken und meditiere, ohne jetzt irgendwo vor einem Altar zu sitzen, in einer klassischen Meditationshaltung. Und auf die Weise finde ich irgendwo immer meine Lücke. Aber wenn ich allein bin, dann versuche ich wirklich morgens zu sitzen. Die Stunde ist nicht mehr drin, aber dieser Moment von einer, könnte man sagen, einer formalen Praxis, den versuche ich so weit wie möglich irgendwo einzuhalten.
Also formale Praxis meinst du jetzt mit Meditationskissen oder was meinst du?
Genau, ne, wie man sich eigentlich so vorstellt, was man ganz am Anfang eigentlich als das Einzige, also
nee, es ist schon
das Einzige sagt, das ist Meditation. Stellt man sich immer vor, da sitzt jemand kreuzbeinig irgendwo auf einem Kissen.
Genau.
Aber
um überhaupt mal den Geist zur Ruhe zu bringen, aber dann heißt es schon immer, take your practice off the cushion, also nimm deine Praxis runter von deinem Meditationskissen. Aber wenn du quasi im Alltag, in Momenten in der Gegenwart meditierst, wo du bist, hast du es auch ausgedehnt, was weiß ich, wenn du an der Supermarktkasse stehst oder wenn du mit anderen sprichst oder geht das auch in die Bereiche oder ist es schon eher, wenn es ruhiger ist?
Genau, das ist ja dieser Punkt, wo sich das Verständnis von Meditation verändert. Mein Lehrer hat oft gesagt, Meditation ist nichts, was ich mache, Meditation ist das, was ich bin. Und das gilt zu erkennen, also zu registrieren in diesem Moment. Und das kann man an jedem Moment machen. Natürlich ist es hilfreicher in Ruhe, also sowohl äußere Ruhe, körperliche Ruhe, und auch in einem ruhigen Umfeld zu sitzen und zu registrieren, aber die Möglichkeit ist in jedem Moment. Ne? Und
ich habe nur gefragt, weil meine nächste Frage ist nämlich auf wie viel Meditation quasi findet bei dir dann, würdest du sagen, im Schnitt an einem Tag statt? Oder machst du es regelmäßig oder gibst du es einfach raus, wie der Lebensfluss ist und baust dann so kleine Chunks ein oder hast du ein inneres Bedürfnis, dass du schon so und so viel von der Praxis umsetzen möchtest im Alltag oder wie ist das für dich?
Ich denke da ehrlich gesagt nicht über wie viel nach. Ich denke da ehrlich gesagt nicht. Also ich habe dieser quantitative Aspekt ist irgendwie weg, dass man irgendwo sagt, Meditation ist 20 Minuten, 25 Minuten, 40 Minuten, was auch immer. Das ist irgendwo weg. Sondern was ich möchte, ist, dass ich jeden Tag Momente habe des Innehaltens.
Und hast du sie?
Genau, die habe ich, ja.
Ja.
Und aber wie viel das sind, das ist abhängig davon, was mich erinnert.
Ja, genau. Das ist ja auch der Grund für die quasi formelle Praxis, sich zu erinnern. Das ist eigentlich die Gedächtnishilfe. Das ist die große Kunst, bis es dann halt wirklich umschwappt und man der Meditierende ist, der lebt und nicht der Lebende, der meditiert.
Ja. Ja, ich glaube, es ist immer die Frage, wie viele Erinnerungspunkte hast du in deinem Alltag, oder? Wie viel, manchmal schwappt der Alltag einfach über einen drüber. Und dann fehlen diese Momente, die einen kurz so ein Signal geben, halt kurz inne. Ich versuche das hier in Speyer, hier gibt es so viele Kirchen und so viele Uhren, die alle Viertelstunde gongen. Ich versuche das oft zu verwenden. Ne, dass ich einfach, wenn ich die Uhr höre, dass ich einen Moment registriere, dass ich einfach für einen Moment da bin. Aber definitiv ist es einfacher, wenn dieses formale Sitzen da ist, ne? Wenn dieses formale Sitzen irgendwo insbesondere am Morgen stattgefunden hat. Aber auch hier, ne? Wir sind alle, wie sagt man so, wir müssen umgehen mit dem Leben, was wir haben. Und das lässt man mehr oder weniger Raum dafür.
Ja, vor allem in der jetzigen Zeit, wo eigentlich fast jeder überwältigt ist mit der Menge an Informationsfluss, die reingeht, was alles verfügbar ist, was alles auf dich zukommt, um das alles zu handeln, das wischt es irgendwie sehr leicht weg, wenn man nicht, also ich arbeite deswegen sehr strukturell auch damit, eben in der Hoffnung, dass es sich dann immer weiter in den Alltag überträgt, aber das ist schon eine große Gegenwärtigkeit, sich dem Alltag zu stellen und dann immer wieder die Momente da quasi sich zurückzuerobern eigentlich, wo man nicht vom Fluss hinweggeschwemmt wird, vom Alltagsgeschehen. Ja. Wie merkst du denn, dass sich deine Meditationspraxis oder wie übersetzt die sich auf dein Wesen?
Also ganz als ich angefangen habe, da war der Effekt extrem. Also ich habe damals angefangen in der Zeit, wo ich sehr viel Projektarbeit gemacht habe, in einem beratungsähnlichen Kontext. Und das ist einfach stressig und Stress wirkt sich auf den Schlaf aus. Und als ich angefangen habe mit beiden, war das relativ schnell, hat sich das verändert. Und ich weiß manchmal nicht, was es war, war es die Meditation, war es der Hatha-Yoga-Kurs, war es die Mischung von beiden. Aber ich habe relativ schnell gut schlafen können. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass sich was verändert hat. Sowohl in der Art, und ich habe manchmal so ein Bild gehabt, dass diese angespannten Situationen wie vor mir runtergefallen sind und mich nicht mehr erreicht haben. Und auch auf meiner Sichtweise, was Erfolg oder Nicht-Erfolg betrifft, was ich hatte, ohne dass ich damals überhaupt eine Idee hatte, von was Karma-Yoga ist, hatte ich so dieses Bild manchmal, solange wie ich mir morgens in den Spiegel mich anschauen kann und gesagt habe, ich habe mein Bestes gegeben, war es gut. Ob mein Chef das jetzt findet, dass es das Beste war, ob das mein Kunde findet, dass es das, also der Klient findet, dass es das Beste war, das spielte nicht so sehr die Rolle. Und das war erstmal als, man könnte sagen, als positiver Effekt ganz erstaunlich.
Ja.
Und jetzt merke ich es eher umgedreht, dass dieser positive Effekt, glaube ich, mehr oder weniger normal geworden ist, aber ich merke, wenn ich die Praxis verliere, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Manchmal haben wir wirklich Phasen, als das so angespannt im Leben, dass diese formelle Praxis nicht mehr den Raum findet, den sie eigentlich haben müsste in diesem Moment. Und dann merkt man, dass der Geist irgendwo diese Klarheit verliert, dass man sehr schnell verwickelt ist in irgendwelchen Geschichten und dass einen auch emotionale Situationen viel schneller greifen können als in anderen Phasen. Also ich merke es jetzt eher als negativ, also wenn es fehlt, weil dieser positive Effekt, das hat halt so einen Gewöhnungseffekt. Deswegen merkt man ja auch, denkt man ja manchmal, es gibt keinen Fortschritt mehr oder man ist auf so einem Plateau, weil einfach dieser neue Zustand oder der neue Umgang mit dem Geist so
schon verankert ist. Wenn du vorher gesagt hast, man verwickelt sich in Dinge oder eben der Geist ist nicht mehr so klar. Das sind ja quasi in der Umkehrung dann die Sachen, die du als Meditationsanfänger gewonnen hast. Mhm. Hast du außer dem ruhigeren Geist, sage ich jetzt mal, oder würdest du das als zumindest beruhigtere Emotionen bezeichnen, wenn man nicht mehr so schnell verwickelt wird. Hast du sonst noch andere Wahrnehmungen, wie sich die Meditation in deinem Leben ausgewirkt hat?
Nee, hauptsächlich hat es mit dem Geist zu tun und es ist auch nicht so, ne, vom Temperament, wir haben ja verschiedene Temperamentstypen, vom Temperament her bin ich ein ruhiges Temperament, das heißt, da ist nicht so ein großer, so ein extremer Unterschied als vielleicht jemand, der einen vollkommen luftigen Geist hat, meinetwegen, der von einem zum anderen springt. Ich bin halt eines meiner Grundnaturelles Kappa. Das heißt, da ist schon eher so diese Ruhe da und da merkt man nicht vielleicht den krassen Unterschied. Na, deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin extrem ruhiger geworden, meinetwegen, weil mein Ausgangsniveau relativ
ruhevoll war. Aber es könnte auch so Wirkungen haben, wie dass man wird ja mehr gewahr, dass man plötzlich merkt, man ist von bestimmten Dingen angezogen, dass es eine Berufswahl beeinflusst oder eine Lebensveränderung oder auch Lebensentscheidungen. Ja,
offensichtlich hat es ja was beeinflusst, weil ich habe damals dann meinen Job gekündigt und bin zu Yoga Vidya gegangen. Also irgendwie
war's überzeugend.
hat ja was stattgefunden. Und
was genau war die Motivation? Wie würdest du das beschreiben? War das eine tiefere Einsicht?
Ja, das ist echt, das waren so viele Faktoren, die da zusammengekommen sind damals. Das war einmal, dass ich das, was ich gemacht habe, nicht mehr machen wollte. Weil es war im wahrsten Sinne des Wortes der Tanz ums goldene Kalb. Und irgendwann nach meiner Yogalehrerausbildung habe ich irgendwo verstanden, das ist nicht das, wo ich Teil davon sein will. Also das heißt, da kam so eine Unzufriedenheit heraus aus dem, was ich mache. Auf der anderen Seite habe ich angefangen, Yoga zu unterrichten und da kam ein Gefühl von Erfüllung, was ich nicht kannte. Und das waren so, glaube ich, die zwei Hauptfaktoren, dass ich das eine nicht mehr machen wollte, das andere machen wollte. Und dann kam noch dazu, dass ich ein langes Retreat machen wollte, was ich im Rahmen dieser Tätigkeit nicht hätte machen können. Ich hätte keine 3 Monate frei bekommen können. Und ich habe mich halt in das Mainzer Yoga-Vidya-Zentrum damals verliebt. Und dort ist ein Mitarbeiter gegangen und da war was frei. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren zusammen haben mich damals dazu bewogen, zu kündigen. Mhm. Ich habe dieses Retreat gemacht und bin dann in das Mainzer Zentrum gegangen.
Ja, der interessante Aspekt daran, finde ich, ich kenne das auch aus meinem Leben, ist, dass größere Entscheidungen, und sowas ist ja eine größere Entscheidung, es ist ja deine berufliche Laufbahn, deine berufliche Richtung, dass diese Entscheidungen von einer inneren Klarheit getragen werden, die kein intellektueller Einsichtsprozess sind und deswegen auch nicht mehr so, sage ich mal in Anführungsstrichen, angstbegleitet sind, wie sonst größere Veränderungen. Und eine Laufbahnveränderung ist schon eine größere Veränderung im Leben, finde ich. Das kann man schon sagen. Also, dass quasi so ein inneres Wissen kommt. Oder was heißt inneres Wissen? Dass man ist so viszeral, so von wie sagt man, Gut-Level, vom Bauch, von der Intuition her geleitet wird.
Ja, es war schon irgendwo klar, das eine will ich nicht, das andere will ich, obwohl es von außen betrachtet, das haben mich viele Menschen für verrückt erklärt, von außen betrachtet war das, ich tausche einen extrem gut bezahlten Job gegen was anderes. Und bin trotzdem war es vom Inneren klar, das will ich machen. Mhm. Ja, das will ich machen. Und natürlich, was dazu gekommen ist, ich hatte eine Freiheit, das zu machen. Also eine Freiheit in dem Sinne, dass ich zu diesem Zeitpunkt nur für mich verantwortlich war. Ja, das heißt, es war keine Familie, die ich irgendwie versorgen musste. Ja, ich war einfach, man könnte sagen, auch die Konsequenz einer Fehlentscheidung hätte nur ich tragen müssen und niemand anders. Und es gibt natürlich auch eine ganz andere Position, um so eine Entscheidung zu treffen.
Ja. Gab es denn in deiner Meditationspraxis oder in deiner Meditationslaufbahn auch mal so tiefere Meditationserlebnisse?
Wenn ich manchmal drüber spreche in Seminaren oder in Ausbildung hauptsächlich, mache ich manchmal so ein bisschen Witze darüber, weil ich mag überhaupt nicht über Meditationserfahrungen sprechen. Für mich sind es erstmal spirituelle Erfahrungen, die unabhängig davon sind. Und ich sage immer, meine tiefste spirituelle Erfahrung hat nach einem Friseurbesuch stattgefunden und nicht nach einer Praxis. Aber ich bin ich bin sehr vorsichtig, was das Thema Erfahrung oder spirituelle Erfahrung betrifft, weil ich habe begonnen, mein Meditationsweg, wie vielleicht zu viele, mit dieser Idee, ich mache etwas, um etwas herbeizubringen. Ich mache irgendetwas, um eine bestimmte Erfahrung, um einen bestimmten Zustand, um irgendwas herbeizubringen. Und das ist vollkommen weg. Also das ist vollkommen weg aus meinem Verständnis, was Meditation, das Ziel von Meditation ist. Und deswegen lege ich eigentlich auf diese Idee von Erfahrung gar nicht mehr so großen Wert. Also dass ich irgendwie eine tiefe, eine besondere Erfahrung brauche. Natürlich gibt es Momente, wo wirklich eine sehr, sehr greifbare Stille, also wo man wirklich das Gefühl hat, da ist eine Präsenz, da ist eine Stille, die man anfassen kann, die man wirklich berühren kann. Aber letztlich ist mein Fokus oder meine Intention eigentlich zu registrieren, was immer da ist. Also nicht, was herbeigebracht wird, sondern was immer da ist, in jedem Moment da ist.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin aber trotzdem neugierig, ich weiß schon, dass es mag problematisch sein, an bestimmten Stellen oder Ecken über die Erfahrungen zu reden, weil man dann Gefahr läuft, dass Leute das deswegen machen oder das suchen und dadurch von der Meditation abgehalten werden. Nichtsdestotrotz können solche Erfahrungen stattfinden. Ja. Und also nur wenn du offen bist, das zu teilen, ist auch absolut in Ordnung, wenn du sagst, nee, ich möchte das für mich behalten, eben aus den Gründen, die du vorher angeführt hast. So finde ich das doch, weil es so eine Dimensionserweiterung ist von dem Leben, das wir hier in den sogenannten zivilisierten Gesellschaften leben, einfach nochmal auf einer vollkommen anderen Ebene stattfindet. Und das ist, finde ich, schon eine hochinteressante Erweiterung für unser Alltagsbewusstsein.
Ja, also wenn ich es vielleicht, wie gesagt, es ist... ich sage ganz gerne, ich hätte gerne gesagt, dass das innerhalb eines langen Meditationsretreates stattgefunden hat. Aber es ist trotzdem eine meditative Erfahrung. Es war wirklich nach einem Friseurbesuch.
Ja, das habe ich dir schon geglaubt.
Der Friseurbesuch hat mich in einen extrem entspannten Zustand versetzt. Ich mag diese, es waren so italienische Brüder, wo ich da hingegangen bin, das war damals in Frankfurt. Und irgendwo dieser ganze Kontext, die beiden haben sich in Italienisch unterhalten, die beiden Brüder, was für mich in meinen Ohren wie Musik ist. Ich verstehe die Sprache nicht, aber sie klingt für mich sehr, sehr schön. Dann lief so die klassische, so Eros Ramazzotti-mäßige Musik im Hintergrund und einfach dieses beim Friseur sein. Und die haben auch nicht mit mir geredet, es waren vollkommen untypische Friseure, die haben einen wirklich in Ruhe gelassen und wollten nicht wissen, wie der Urlaub war.
Keine Psychologen.
Und irgendwie hat mich das so tief entspannt, dass ich dann, als ich nach Hause gefahren bin, plötzlich das Gefühl habe, egal was ich anschaue, das liebe ich. Hm. Und das war auch so faszinierend, weil das war inklusive der U-Bahn. Also alles, wo, egal wo mein Blick drauf gefunden ist, war eine extreme Liebe dem gegenüber. Und was das, sage ich dann, das ist das Fatale an Erfahrung. Auf der einen Seite, als ich das nächste Mal beim Friseur war, habe ich darauf gewartet und es passierte nichts.
Ja.
Aber was mir das gezeigt hat, ist, dass dieses, dass das viel größer ist als ich.
Also das, was, und deswegen habe ich auch nachgefragt, weil genau. Das ist einfach, das sind die Erfahrungen, die uns, und auch wenn man sie nur von jemand anderem hört, der sie erlebt hat, die uns eigentlich die Begrenztheit der Dimension, in der wir so im Alltag schwingen, zeigt oder respektive aufzeigt, dass da nochmal was weit drüber ist. Weit drüber, was fühlbar, erfahrbar ist, indem man andere Augen, anders wahrnimmt, ja. Anders aufnimmt, anders berührt ist.
Wie gesagt, das ist ja was ich, also ne, ich würde andere Worte dafür verwenden als du, nicht weit drüber und so weiter, sondern das ist das, was eigentlich präsent ist, aber dadurch, dass wir so in unserem Geist feststecken, und so in unserer Sicht, in unserer gewohnten Sicht unsere Dinge feststecken. Das ist das, was in dem Augenblick wahrscheinlich für diese 10 Minuten inaktiv war.
Ja.
Was einfach inaktiv war. Und ich habe was registriert, wo ich das Gefühl hatte, das bin nicht ich, also als Person, als Individuum, das bin nicht ich. Und das habe ich nicht herbeigeführt, das habe ich nicht gemacht. Also es war einfach so dieses, ne, in dem Augenblick war wirklich so mein Verständnis von, was das Ziel von Bhakti ist, zum Beispiel. Es war ja nicht so, dass die U-Bahn mich angelächelt hätte und ich hätte ein schönes Gefühl im Herzen gehabt. Oder die Menschen auf der Straße oder was auch immer. Aber trotzdem, egal was in meine Aufmerksamkeit kam, dass da floss so viel hin. Und ja.
Ja, mit weit drüber meine ich schon den Schwingungsstatus oder Stand des eigenen Seins.
Ja, so. Deswegen sage ich, wir verwenden einfach wahrscheinlich unterschiedliche Worte, um was zu beschreiben. Du beschreibst es als Schwingung und
es gibt keine richtigen Worte.
Deswegen.
Hast du denn unterrichtest du heutzutage viel Meditation auch?
Ab Sonntag unterrichte ich einen Schweigeretreat im Westerwald. Tatsächlich, aber das ist das Einzige aktuell, also jetzt jenseits von Yogalehrerausbildung, wo natürlich jedes Mal eine Meditation irgendwo dabei ist. Ist das Einzige, und da unterrichte ich auch nicht Meditation im Sinne des Meditation lernen, sondern es ist eher eine Praxis von Meditation. Ich war glaube ich 6 Jahre her oder so, dass ich meinen letzten Meditationskurs unterrichtet hat wahrscheinlich auch, also es hat einmal ein Zeitproblem, wie viel kann in diese schmale Unterrichtszeit, die mir zur Verfügung steht, irgendwie an Unterrichtsinhalt reinkommen. Und das andere ist, aus irgendeinem Grund laufen hier in Speyer Meditationskurse nicht gut. was auch immer das ist. Aber das heißt, das letzte Mal, dass ich wirklich einen Kurs unterrichtet habe, wo es um Meditation lernen geht, außerhalb einer Yogalehrerausbildung, ist schon eine Weile her.
Aber ja, das heißt, wenn da noch nicht so viele Meditationskurse laufen, das heißt, dass dein Karma für Yoga-Unterricht noch nicht erschöpft ist. danach kommt es dann. Hast du denn Tipps für Meditierende, die du weitergeben kannst, damit Leute entweder einen besseren Einstieg oder, das klingt auch so falsch zu sagen, besser in der Meditation werden, aber was ihnen den Zugang erleichtern kann?
Ja, das eine, was glaube ich für mich ganz hilfreich ist, ist aus nichts ein Dogma zu machen, was insbesondere die ganzen Äußerlichkeiten betrifft, wie sitze ich, wie halte ich meine Hände, wie sind meine Augen, sondern alles eigentlich, oder was für eine Technik verwende ich, aus nichts ein Dogma zu machen, sondern das alles als Hilfsmittel zu verstehen, als Werkzeuge und zu schauen und zu experimentieren, was ist hilfreich für mich, was ist nicht hilfreich für mich. Natürlich muss ich da auf die Weise erstmal mit diesen ganzen Sachen in Berührung kommen, aber sich wirklich davor zu hüten, zu sagen, Lotussitz ist Meditation oder Augen geschlossen halten ist Meditation oder Mantra zu wiederholen ist Meditation, sondern einfach zu schauen, was unser Geist ist so individuell und unterschiedlich. Was hilft mir, was hilft mein Geist, um, man könnte sagen, sich zu sammeln? Ne? Und das ist ja das Ziel jeder Meditationstechnik. Und das andere, und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Hilfe oder ein Ratschlag für ganz am Anfang ist, also wirklich für null, aber wirklich zu verstehen, was der Platz und das Ziel von Meditation ist. Weil wir einfach, wir bringen ein Muster mit aus unserem Leben, und das Muster ist immer wieder, wenn ich etwas erreichen möchte, muss ich was dafür tun. Und wenn dieses, was ich erreichen möchte, wertvoll ist, dann muss ich mehr dafür tun. Das ist unsere Lebenserfahrung. Und das bringen wir mit auf den spirituellen Weg. Und da entsteht so viel Anspannung und so viel Enttäuschung auch. Und deswegen ist es gut, an irgendeinem Punkt zu verstehen, was ist eigentlich dieser ganze Weg? Worum geht es eigentlich? In welchem Platz hat Meditation? Und wenn das irgendwo klar ist, dann entspannt sich eine ganze Menge.
Und wie würdest du, jetzt habe ich dich, wie würdest du den Platz von Meditation beschreiben?
Ich sage immer so, die einfachste, oder der Platz von Meditation, ist zu ruhen. Man könnte sagen, das Ziel von Meditation ist, in etwas zu ruhen, sich in etwas hinein zu entspannen. Also, und nicht irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu erreichen. Ne, deswegen also für mich, ich kann immer nur von mir sprechen und von meiner Sicht sprechen. Für mich die ultimative Meditationsanweisung ist, tue nichts. Und das ist für uns extrem schwer, weil wir programmiert sind, immer etwas zu tun, immer etwas herbeizuführen, zu kontrollieren, zu verändern. Und das machen wir in Meditation. Wir schauen alles, was hochkommt im Inneren, schauen wir an, im Lichte von, darf das jetzt sein? Gehört das zur Meditation? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt spirituell oder was auch immer? Und dann versuchen wir zu halten, zu schieben, also wegzuschieben, zu verändern. Und das ist extrem stressig, und das machen wir im Namen von Frieden. Also im Namen von Frieden, das, was ich will, ist friedlich sein, in Frieden kommen und finde mich immer wieder in einem Krieg mit meinem Geist. Und das aufzulösen, glaube ich, ist der Punkt. Also ich interpretiere, wir finden so ein Zitat, was sowohl in der Gita als auch in der Bibel, glaube ich, auftaucht, der Frieden jenseits der Vernunft. Und das ist für mich so...
Ja, jenseits of the mind wahrscheinlich, oder?
Nein, nicht jenseits der Vernunft. Das ist für uns, wenn wir das Wort Frieden hören, das ist für uns... sich präsentiert als etwas, was
Sarah Smutney, WhatsApp.
Sorry.
Das ist was ist, was ich erreichen muss, was ich herbeiführen muss, was ich herbeibringen muss. Und was ich aber irgendwann verstehen kann, ist dass es eigentlich genau andersrum funktioniert. Dass wenn ich wirklich aufhöre, herbeizuführen, dass ich etwas entdecken kann, was von seiner Natur her still ist, von seiner Natur her Frieden selbst ist. Und ich glaube, dieses Verständnis, umso schneller das kommt, aus meiner Sicht, umso schneller das kommt, umso, man könnte sagen, weniger enttäuschend kann Meditationspraxis sein. Ja, denn ich glaube, viele Menschen oder viele, mit denen ich gesprochen habe, haben so diese Idee, Meditation führt zu irgendwas, also führt zu einem Zustand, führt zu einer Erfahrung. Und da geht eine immense Enttäuschung damit einher, wenn diese Erfahrung einfach nicht eintritt. Und es ist nicht.
Ja, weil die Erwartung falsch ist. Ich denke schon, dass Meditation zu etwas führt. Am Anfang ist es, wie du sagst, das Sammeln des Geistes, also das Vikshepa, the tossing of the mind, das Herumwirbeln der Gedanken. Und wenn die dann langsam ruhiger werden, das bringt eben schon diese Ruhe oder diese Stille oder in diesen stilleren Raum zu gehen. Aber ich glaube schon, dass das Yoga Chitta Vritti Nirodha, Yoga ist das Stilling of the mind, also das zur Ruhe bringen, Mind, das Geistes oder in Ermangelung eines besseren Wortes, dass da dann, wenn der Geist wirklich zur Ruhe gebracht ist, dass da dann auch die transzendenten Erfahrungen sind, wie du sie vorher beschrieben hast. Nur das ist halt für uns extrem schwer, in diesen Umständen das herzustellen. Das bedingt auch eigentlich eine viel ruhigere Lebensweise. Ja. Also so ganz falsch finde ich die Ahnung nicht.
Ist wie gesagt, ich glaube, das ist ein Sack, den ich hier gar nicht aufmachen möchte.
Ich bin also hier, um den aufzumachen.
Was dieses Sutra betrifft, was dieses Sutra aus dem Yoga-Sutra betrifft und die auch die Intention, die im Yoga-Sutra steckt. Mein spiritueller Weg ist Advaita, ist Vedanta. Und was halt eines der Grundprinzipien in Vedanta ist, es wird von Savatrika Anubhava gesprochen, dass die universelle Erfahrung, die normale Erfahrung vollkommen ausreicht. Dass es keine spezielle, keine mystische, keine besondere Erfahrung braucht. Die wird nicht negiert, also im Sinne von, die gibt es nicht oder was auch immer, aber die braucht es nicht. Und ich sehe halt persönlich das Herbeiführen wollen einer besonderen Erfahrung eher als Hindernis als förderlich.
Ich meine gar nicht das herbeiführen wollen. Ich rede eigentlich eher von, ich weiß gar nicht, ob man das als strukturellen Prozess bezeichnen kann, aber du sagst ja Advaita Vedanta, non-duales Vedanta. Und in dem Moment, wo der Geist eben wirklich absolut zur Ruhe gebracht wird, wechselst du über von der Dualität in die Non-Dualität. Und dann gibt es diese Trennung nicht mehr. Und dann kommt eben dieses Verbundensein, was eben mit Liebe gleichzusetzen ist. Ich sehe schon den Zweifel in deinem Gesicht.
Ja. Ich bin gespannt, was deswegen du jetzt sagst. Ich weiß gar nicht, wir reden ja über Meditation, ich weiß gar nicht, ob ich dorthin will. Aber das Wort non-duale Erfahrung löst bei mir, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, weil einfach Erfahrung immer dual ist. Weil Erfahrung immer ein Erfahren und ein Objekt der Erfahrung hat. Und deswegen, aber ich will doch gar nicht hin an dieser Stelle, sondern das ist, für mich ist Meditation ein Instrument, ne? Ein Instrument, um in der Sicht, zu einer Sicht zu kommen und nennen wir es mal an dieser Stelle, den Geist zu introvertieren, ne? Den Geist fähig zu machen, in einer sehr, und jetzt sind schon doofe Worte zu sagen, sehr weit innen, weil die Frage innen bezieht sich ja auch bloß auf den Körper, aber auf einen Punkt zu verweilen, wo die Worte, die wir in den Upanishaden fangen, anfangen Sinn zu machen. Also Sinn zu machen in dem Sinne, dass sie eine Wirklichkeit
erfahrbar werden.
Ne, erfahrbar, also dass sie so eine intuitive Wirklichkeit mir präsentieren, die ich nicht habe, wenn ich die Worte einfach nur lese. Ja, und deswegen finden wir Meditation im Kontext der Upanishaden wirklich auf zwei Weisen. Das eine, das Wort hast du schon genannt, Vikshepa. Ne, das eine sind die, man könnte sagen, die sammelnden Meditationen, die einfach dazu dienen, diese Unruhe im Geist zu neutralisieren, einfach zu Ekagrata, die Fähigkeit des Geistes, einpünktlich zu werden. Und die anderen, das ist das, was in den Veden als Upasana bezeichnet wird, also das, dieses Ausrichten. Und das andere ist Nididhyasana. Ne? Und Nididhyasana ist das praktisch, das in der Sicht zu verweilen. Ne? Es sich in der Sicht einfach zu verweilen, aufzuhalten. Und das ist für mich der, man könnte sagen, der Nutzen von Meditation. Ja? Dass ich hinschauen kann und kann sagen, okay, was ist eigentlich in meinem Geist? Was passiert, was ist da drin mit Raga Dvesha, mit mögen und nicht mögen? Das Instrument dafür ist Karma Yoga. Was ist in dem Geist in Form von Vikshepa, das, was mich daran hindert, zu introvertieren, sondern immer wieder nach außen zu gehen? Na, da habe ich Upasana als Mittel und dann kann ich sagen, okay, und da ist ein Punkt, wo ich verweilen kann, wo ich mich immer wieder Deswegen, ja, verweilen hatte ich ganz am Anfang verwendet, wo ich mich immer wieder aufhalten kann, wo ich mich hinein entspannen kann, sodass eine Sichtweise mehr und mehr natürlich wird.
Ja.
Und von dieser Sichtweise aus die Worte beginnen, eine Wahrheit zu entfalten. Nein, so praktisch so ein intuitives Ja, dass da so ein intuitives Ja zu diesen Worten kommt. Das ist für mich so. Also ich bin kein, ich mich, also mein Praxissystem ist nicht Patanjali Yoga. Und da gibt es schon grundlegende Unterschiede. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte nicht zum Yoga Sutra wandern, weil es einfach nicht mein Weg ist. Und ich aus meiner Sichtweise sind die auch nicht gleichzusetzen. Also im Sinne von, dass ich Ideen oder Konzepte von Patanjali zum Vedanta bringen kann oder umgekehrt. Da bin ich
dann machen wir vor diesen Türen kehrt und nehmen jetzt mal an, deine fast 8-jährige Tochter ist jetzt noch mal ein bisschen älter geworden, fast doppelt so alt, und sagt: Papi, erzähl mir was über Meditation. 2 Sätze. Was würdest du sagen?
Ach Gott, ja. Kann man Meditation in 2 Worten bezeichnen.
Darf ich noch 3 nehmen? Also Sätze. Wir waren großzügig.
Ja, Meditation ist Sätze, ja. Meditation, also was Meditation ist, das glaube ich, das Einzige, was man, oder das Beste, was man verstehen kann mit normalen Worten, ist das wirklich offen akzeptierende Verweilen in diesem Moment.
Sie hat nicht gefragt, was Meditation ist, sondern sie hat gesagt: Papi, erzähl mir was über Meditation.
Habe ich gerade gemacht, oder?
Hast du gemacht? Ja. Ich wollte dich nicht einschränken in deiner Antwortmöglichkeit.
Ja.
Die Antwort könnte ja auch sein, musst du unbedingt machen.
Meditation ist ja so ein komisches Wort, so ähnlich wie Yoga, was einmal einen Zustand beschreibt und einmal eine Tätigkeit, ein Tun beschreibt. Und wenn man sagt, okay, wenn es das Tun meint, das ist alles das, was du machst, damit der Geist bei einem Gedanken verweilen kann, wenn ich jetzt das Tun beschreibe. Und was das sein kann, experimentiere mit deinem Geist. Krieg's raus.
Gute Antwort.
Ne?
Gibt es noch irgendeine Frage, die du findest, die dazugehört, um das Thema abzurunden? Irgendetwas, was du dem hinzufügen möchtest, bevor wir unser kleines Interview beenden?
Eine Frage habe ich nicht so richtig, aber vielleicht einfach nochmal ich hatte das zwar gerade gesagt, aber damit ich einfach nicht so falsch verstanden werde, wenn es um das Erreichen geht, ne? Ich sagte, etwas zu tun, um etwas zu erreichen, dass wir auch, weil das wird oft missverstanden, und ich war, glaube ich, auch einer von denen, die das so missverstanden haben, sehr am Anfang, dass ich wirklich diesen Unterschied verstehen muss zwischen, was ist das, was ich erreichen kann. Und das wäre zum Beispiel, wenn wir das Wort nochmal verwenden, Ekagrata, also als, als Gegensatz zu Vikshepa. Und dafür kann ich was tun. Und dafür haben wir diese verschiedenen Meditationsformen oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Technik ist ein Wort, was mich nicht so mag, aber Meditationsform.
Ja.
Ne? Und deswegen, die haben ihren Platz für Ekagrata. Ne? Japa ist eigentlich eines der besten Sachen, die man machen kann. Aber Ekagrata ist nicht das Ziel. Ne? Und dass wir beides, dass wir das ist ein Paradox oder ein scheinbarer Widerspruch, dass wir das wirklich verstehen, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo man loslässt. Ne? Wenn der Geist Ekagrata hat, wenn Vikshepa weg ist, dann ist der Moment des Nichtstuns. Dieses Loslassen und, nennen wir es mal, das ist zwar so plakative Aussagen, das ist einfach nur sein.
Ja, es gibt keine, also, oder in unserer Sprache, ist vielleicht in Sanskrit dann doch nochmal anders, keine wirklich umfassenden, griffigen, passenden Worte, um das zu, es sind alles nur Umschreibungen.
Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, sich mit den Sanskrit-Begriffen auseinanderzusetzen und die dann zu verwenden, dass wir auch nicht Dinge missverständlich verwenden. Aber dann kommen wir zu so einem Punkt, ne, wie Nirodha, wo so viele Leute unterschiedliche Dinge damit verbinden.
Naja, der Samen wird ja damit gelegt und letztendlich die Erfahrung ist die Erfahrung und die Erfahrung ist nicht voll in Worte kleidbar oder abbildbar durch Worte.
Ja. Deswegen irgendwo, ich habe das mal so schön gehört von einem Lehrer, der gesagt hat, letztlich, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, oder? Meditation ist nichts, worüber man nachdenkt. Meditation ist etwas, was man macht.
Aber das kann man auf viele Dinge sagen, oder?
Ja, natürlich. Aber
das kann man, ja.
Aber wir sind so schnell dabei, ein Konzept aus irgendwas zu machen. Gerade in unserem, in unserem rationalen Verständnis. Wir sind schnell dabei, etwas zu konzeptionalisieren, etwas versuchen, in eine Idee oder ein Wort oder in Gedanken reinzupacken, was eigentlich gar nicht dahin gehört.
Naja, es ist, glaube ich, ein Survival-Mechanismus, um in ein Konzept zu bringen, dass es abgespeichert werden kann, einfach aufgrund der Masse an Dingen, die auf einen einströmen. Also ja. wer hat Stantipedi die Möglichkeit zu meditieren, also so das, dem Raum zu geben, also in unserer schnelllebigen Zeit, so. Ja. So meine ich das. Aber es ist trotzdem ein gutes Schlusswort. Wahrscheinlich, Ihr Schlusswort könnte auch sein, besser als über Meditation reden, ist meditieren. Und wir reden eigentlich auch nur darüber, weil wir Leute zum Meditieren bringen wollen, damit eben Meditationserfahrungen, wie du sie gemacht hast, als inspirativer Funke überspringen können. Insofern sage ich, tausend Dank für deine Zeit und für dein Wissen und für deine Bereitschaft, das zu teilen. Und ich hoffe, dass ganz viele auf dich zukommen, die einen Meditationskurs haben wollen. Und ja, wer mehr meditieren will, kann entweder zu dir kommen oder zu Yoga Vidya. Wie findet man denn dich? Webseite oder sowas?
Ja, es gibt einmal meine eigene Webseite, maheshwara.de. Kann ich dir da nochmal schreiben, dass man es da irgendwie runter machen kann. Da, ja. Ich brauchte irgendwo einen Platz, wo ich mal meine Termine sammle. Sonst bräuchte die gerade mal, gerade was Termine betrifft, dringend eine Aktualisierung. Oder mein hauptsächliches Wirken ist in Speyer, im Yoga-Zentrum, also über die Yoga-Vidya-Speyer-Seite. Und dann unterrichte ich halt in Bad Meinberg Yogalehrerausbildung, Yogalehrerweiterbildung und das Retreat im Westerwald einmal im Jahr.
Wann ist deine nächste Yogalehrerausbildung in Bad Meinberg?
Die ist nächstes Jahr Mitte Juni bis Mitte Juli. Mhm. Genau. Ich versuche das immer einmal im Jahr zu machen, weil es einfach so eines der ja, für mich erfüllendsten Wochen des Jahres sind.
Erfüllend, weil du die Transformation siehst bei so vielen?
Ja, diese 4 Wochen Ausbildung ist für mich eine Magie. Und also einfach, was wirklich mit den Leuten passiert, ein Teil dieses Prozesses zu sein. Und weil es für die meisten so die Babyschritte sind, so die ersten Schritte auf einen ernsthaften Yoga-Weg. Ja. Und den zu begleiten, so die ersten Wochen, finde ich einfach sehr, sehr erfüllend. Ja.
Ist eigentlich wie die Einweihung in den Yoga-Weg, die Ausbildung. Ja, irgendwie schon. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, gibt es in deinem Universum jemanden, den du für unser Format, für das Center of Excellence für Meditation als Interviewpartner empfehlen wollen würdest, könntest?
Also ich würde meine Chefin, wollte ich gerade sagen, die Shakti, die das Zentrum hier leitet in Speyer, zusammen mit ihrem Mann empfehlen. Sie ist auch von der Richtung her, sie ist auch eine MBSR-Trainerin, also auch noch einen anderen Aspekt der Meditation drin und auch eine Frau, die auf eine sehr, sehr, sehr lange Praxis zurückblicken kann. Also das wäre meine Empfehlung.
MBSR für Mindful-Based Stress Reduction. Ja. Stress Reduction, Stressreduzierung.
Genau.
Ja, da freue ich mich, wenn wir dann im E-Mail-Austausch drüber sind. Und Und ich sage jetzt erstmal Danke nochmal. Und gute. Wir werden uns sicherlich irgendwann mal persönlich über den Weg laufen in Bad Meinberg.
Bestimmt.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.